Schön, dass du da bist. Der Herr segne dich heute Morgen im Gottesdienst, segne jeden Einzelnen von uns. Ich möchte erstmal beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder hier versammelt sein dürfen in deinem Haus. Dass wir wissen dürfen, du bist gegenwärtig in unserer Mitte. Und du willst durch deinen Heiligen Geist und durch Gerhard zu uns sprechen heute Morgen. Darum lass uns wirklich offene Ohren haben. Und vor allen Dingen auch offene Herzen, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Sei du in unserer Mitte, nimm diesen ganzen Gottesdienst in deine Hand. Dir geben wir die Ehre, dir gehört die Ehre, Lob, Preis und Dank und Anbetung. Amen. Ich lese im Jeremia Kapitel 31, Vers 17, es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Ist das nicht schön? Im Buch Jeremia lesen wir von einer der großen Katastrophen, die Israel durchleben musste. Jerusalem wurde zerstört und viele wurden in ein fremdes Land verschleppt. Das Wort aus Jeremia 31 spiegelt die Hoffnung wider, die im Laufe der Jahre aufkeimte. Wir werden wieder dort leben können, wo unsere Familien früher lebten. Diese Hoffnung wurde schließlich Wirklichkeit. Und wir wissen, heute ist der Augapfel Gottes im Krieg, aber dieses Wort gilt auch für das Volk in der heutigen Zeit. Hoffnung gehört zum Wichtigsten in unserem Leben und keimt immer wieder auf. Die Hoffnung auf ein Leben, das nicht jeden Tag durch Krieg und Gewalt bedroht ist, diese Hoffnung lässt Menschen aus ihrer Heimat fliehen und sich oft auf lebensgefährliche Reisen nach Europa oder woanders hin machen. Hoffnung trägt, sagen Menschen. Sie lässt uns Situationen aushalten, die wir als belastend oder sogar gefährlich empfinden. Christinnen und Christen ist der Grund der Hoffnung das, was uns trägt, nämlich der lebendige Gott. Christinnen und Christen vertrauen darauf, dass Gott uns nicht allein lässt, sondern ein verlässlicher Wegbegleiter ist. Er macht uns Mut, wenn die Hoffnung schwindet. Er trägt uns, wenn wir die Hoffnung verlieren. Selbst wenn die Hoffnung vergeblich zu sein schien, wenn ein Mensch gestorben ist, können wir als lebendige Christen diesen Menschen Gott anvertrauen in der Hoffnung, dass es mehr gibt als dieses Leben. Es gibt eine Hoffnung für deine und meine Zukunft, spricht der Herr. Lassen wir uns heute von diesem Wort begleiten. Erinnern wir uns immer wieder daran. Mit diesem Wort möge uns auch der lebendige Gott begleiten, der uns die Hoffnung zuspricht. Amen. Wir kommen wie jeden Sonntag zum Filetstück in der Gemeinde und das ist die Wortverkündigung. Ich möchte noch einmal für Gerhard beten. Herr Jesus, segne Gerhard jetzt, Herr, der sich aufgemacht hat, zu uns in die Arche zu kommen. Wirk du durch ihn mit deinem Heiligen Geist und segne jeden Einzelnen, der gegenwärtig ist und segne auch die, die sich heute Nachmittag auf unserer Seite die Predigt noch anhören werden. Amen. Gerhard, herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite, euch allen, einen gesegneten Sonntagmorgen. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die Einladung, hier bei euch sein darf. Es ist ja heute wirklich nicht selbstverständlich, dass man eine Kanzel, einen Gastprediger zur Verfügung stellt. Man weiß ja immer nicht, was wird da gesagt, was wird gepredigt. Wir leben in einer Zeit großer Verwirrung und großem Durcheinander. Und so sage ich von herzlichem Dank für die Einladung, für das Vertrauen, was ihr mir entgegengebracht habt. Und mein Gebet ist, dass Gott euch heute Morgen alle segnet durch sein heiliges Wort. Denn die Bibel sagt uns, Gott sandte sein Wort und er machte die Menschen gesund. Richtig ist, Gott heilt auch durch Gebet. Gott heilt auch durch die Gabe der Krankenheilung. Aber in erster Linie heilt Gott unsere Herz und unsere Seele durch sein Wort. Und wenn wir uns an sein Wort halten, dann werden wir nie irre gehen. Denn sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Amen. Also wenn ihr Orientierung haben wollt in eurem Leben, schaut nicht so viel in die Zeitungen und Revistas oder wie sagen sie, Zeitschriften, sondern schaut in das Wort Gottes. Und dann werdet ihr merken, die Wege Gottes, sie sind gut. Amen. Ich sehe auch heute Morgen den Ingo in unserer Mitte. Und ich erwähne ihn deswegen, weil ich mit Ingo schon viele Jahre befreundet bin und er tut hier in Lübeck einen übergemeindlichen Dienst. Und Gott segne dich in deinem Dienst. Und er wird dich gebrauchen und er wird deine Wege führen und leiten. Dann sehe ich auch den Benno. Auch Benno ist ein guter Freund von mir und ich durfte die Tage auch in seinem Gottesdienst sein, hier in der Arche. Und ich bin begeistert von dem, was Gott durch dich tut. Benno tut einen Dienst, den nur er tun kann. Amen. Und Gott hat ihn gesegnet mit Verständnis, mit Weisheit. Und er wird hier eine gute Arbeit tun. Diese drei Männer, der Ingo, der Benno und wie war jetzt?
Der Rolf.
Der Rolf, genau. Sie sind ein Segen für Lübeck. Amen. Und die Bibel sagt uns, betet füreinander. Na, und Gott wird diese Stadt segnen. Ich bin Lübecker. Ich bin in Lübeck geboren. Und mir liegt immer Lübeck noch am Herzen. Obwohl ich jetzt schon viele Jahre in Südamerika unterwegs bin. Aber ich bin immer wieder auch ein wenig traurig, dass in Lübeck so wenig geistliches Leben ist. Aber wir leben von der Hoffnung und so glauben wir, dass Gott am Ende auch nochmal der Stadt Lübeck etwas Gutes tut. So, ich komme jetzt zum Wort Gottes und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie doch auf. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, den 3. Vers. 1. Korinther 15, den 3. Vers. Da heißt es, denn vor allem, was ich euch überliefert habe, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ich bin selber Pastor einer Gemeinde in Südamerika und wir haben eine gute Gewohnheit. Wir feiern einmal im Monat als Gemeinde das Abendmahl. Ihr auch. Das ist eine gute Sache, weil es zeigt auch die Verbundenheit untereinander und die Verbundenheit mit Christus. Und jedes Mal, wenn wir unser Abendmahl feiern, dann lesen wir auch diese Einsetzungsworte aus der Heiligen Schrift. Und es ist interessant, ich möchte heute Morgen über Gemeinde sprechen. Und ich werde mich da auch im Laufe meiner Predigt in einen Bereich vorwagen, der nicht immer populär ist, auch in Gemeinden angesprochen zu werden. Aber ich möchte es wagen, es auch heute Morgen einmal anzusprechen. Und ich gebe euch als Hausaufgabe mit, das Gute behaltet. Das Gute behaltet. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Das hat die Bibel nie gesagt. Nirgendwo steht in der Bibel, wir sollen einer Meinung sein. Das heißt, wir sollen eines Geistes sein. Amen. Und das ist ein großer Unterschied. Gerade so in diesen Texten vom Abendmahl. Wir leben ja hier im Land der Reformation. Und habt ihr gewusst, dass der Martin Luther, der Reformator hier oben im Norden gewesen ist, und der andere Reformator dort unten im Süden, der Zwingli, dass die eines Geistes waren, aber nicht immer einer Meinung waren. Und wir wissen gerade im Bereich vom Abendmahl, der gute Martin, der war fest davon überzeugt, dass im Abendmahl, also im Brot und im Wein, die leibliche Präsenz Christi zu Hause ist. Und der Zwingli, dort unten im Süden, der hat das alles symbolisch gesehen. So, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, auch in der Auslegung der Heiligen Schrift. Aber wir dürfen eines Geistes sein. Amen. Und wir dürfen wissen, Gott gibt sein Wort. Und eines Tages werden wir im Himmel sein. Und im Himmel werden nur Menschen sein, die wiedergeboren sind. Da heißt es nicht, bist du Lutheraner, bist du ein Calvinist oder bist du Pfingstler, Sondern die Bibel sagt uns, im Himmel werden nur Wiedergeborene sein. Es sei denn, dass jemand vom Neuen geboren ist. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Ja, nur diese Menschen werden im Himmel sein. Und da sagt die Bibel, eines Tages werden sich vor dem Angesicht Gottes versammeln aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern. Gott vergisst kein Volk, Gott vergisst keine Sprache, keine Nation. Aus allen Stämmen werden sie vor dem Angesicht Gottes stehen. Also, der Herr Jesus selber, er sagte mal zu dem Petrus: Petrus, du bist der Erwählte, du bist der, mit dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Das ist eine Aussage. Das hat schon Fundament. Wenn Jesus selber das zu einem Jünger sagt, du bist unter allem, die hier mit mir sind, bei mir sind, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Diese Worte hat Petrus aufgenommen, hat sie auch verarbeitet, zur Kenntnis genommen. Aber es ist interessant, wenn ihr mal die Bibel bedenkt und die Bibel studiert, die meisten Briefe, die Gemeindeleben und das Leben in der Gemeinde zum Inhalt haben, kommen nicht von Petrus, sondern sie kommen von Paulus. Petrus selber hat nur zwei Briefe geschrieben und in diesen zwei Briefen finden wir einige Wahrheiten bezüglich des Gemeindelebens. Paulus hat 13 Briefe geschrieben und in seinen Briefen, die sind voll von Belehrungen, wie es in der Gemeinde zugehen soll, was Gott der Gemeinde verheißen hat, was Gott der Gemeinde versprochen hat. Gott hat sich nicht getäuscht, als er Petrus gesagt hat, auf dieses, du bist derjenige, auf den ich meine Gemeinde gründen möchte. Aber Gott hat den Paulus in einer so wunderbaren Weise gebraucht, um uns Dinge in der Heiligen Schrift mitzugeben, die wir bedenken sollen, um Gemeinde zu bauen. Es ist wahr, Geschwister, die Bibel spricht davon, Gott baut seine Gemeinde. Nicht wir sind es, die Gemeinde bauen. Aber Gott hat jedem, der in der Verantwortung ist, einen Leitfaden mitgegeben, wie Gemeinde gebaut werden soll. Ich vergleiche das immer so, ich habe auch viele Jahre auf dem Bau gearbeitet, wenn du da ein Haus baust, dann baust du auch nicht so nach deiner Fantasie und nach deinem Gutdünken, sondern du arbeitest nach einer Zeichnung, die ein Architekt gemacht hat. Ja, und da sind alle Maße eingezeichnet und ich komme vom Bau und nicht alle Maurer und nicht alle Handwerker, die arbeiten nach der Karte, sondern da siehst du manchmal Wände, die da gar nicht hingehören. Ja, und dann gibt es am Ende große Probleme. Ja, und Gott hat uns einen Plan gegeben, wie wir Gemeinde bauen sollen und das ist die Heilige Schrift. Ja, und wenn wir uns daran halten, dann wird eine Gemeinde immer ein Ort sein, von dem die Bibel sagt, das wird ein Ort sein, wo die Menschen gesegnet werden. Es ist auch interessant, ich höre oft Gebete in Südamerika, in Deutschland wohl nicht so sehr, aber in Südamerika höre ich sie oft, Gott segne mich oder Gott lass mich ein Segen sein. Wisst ihr, das sind eigentlich gute Gebete. Aber wenn du die Bibel mal bedenken tust, da heißt es doch, warum gehen denn die Christen nicht dahin, wo Gott den Segen verheißen hat? Und das ist da, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Also wenn du gesegnet sein möchtest, dann suche nicht überall an verschiedenen Plätzen, sondern gehe dahin, wo Gott den Segen schon verheißen hat, da ist er da. Und das ist in der Gemeinde. Dort hat er den Segen verheißen. Also wenn du sonntags morgens gesegnet sein möchtest, gehe nicht nach VfB Lübeck oder irgendwo anderen Plätzen, sondern geh in die Gemeinde. Dort wirst du Menschen finden, die beten mit dir, die singen mit dir, die beten den Herrn an. da wirst du gesegnet werden. Und da hörst du das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, es kann dich begleiten durch die ganze Woche. Also, die meisten Briefe, die finden wir vom Apostel Paulus über das Gemeindeleben. Es ist interessant, dass in diesem Vers 3 aus dem 15. Kapitel, und ich lese das nochmal, denn vor allem, was ich euch überliefert habe, also Paulus hat, bevor er diese Verse geschrieben hat, schon vieles andere gesagt und vieles andere geschrieben. Denn vor allem, was ich euch überliefert habe, was ich auch empfangen habe, also Paulus hat nicht aus seinem Herzen geschrieben, aus seinen Gedanken, wie es die Autoren machen, die irgendwelche Romane schreiben oder Bücher schreiben, sondern Paulus, er sagt hier, ich habe das, was ich euch geschrieben habe, das habe ich empfangen. Ich brauche euch nicht zu fragen, von wem hat er das empfangen, sondern das hat er von Gott selber empfangen. Gottes Wort, die Bibel, ist 100% Gottes Wort. Amen. Amen. Es ist Gottes Reden. Es ist Gottes Stimme. Im Wort findest du Jesus. Im Wort findest du Gott. Es sind seine offenbarten Worte, die er uns geschrieben hat. Die Bibel sagt einmal, alle Schrift, jedes Komma, jeder Punkt, jeder Satz ist vom Geist Gottes eingegeben und ist nützlich, und jetzt kommen die Worte, zur Lehre, zur Ermutigung und zur Ermahnung. Zur Lehre, das geht ja noch, ne? Bei Ermutigung, da sind wir alle dankbar. Aber wenn es darum geht, zu ermahnen, dann sind viele Christen, ja, sollte das Wort Gottes sein? Sollte das wirklich vom Geist Gottes inspiriert sein? Gott ist doch ein Gott der Liebe und wir können doch alle nach unserer Fasson selig werden. Nein, ihr Lieben, Gemeindearbeit ist eine Arbeit nach dem Wort Gottes. Und da stehen Dinge drin, die sind nicht immer populär und die sind nicht immer gut. Aber wir sollen die Dinge, die uns nicht gefallen, die sollen wir nicht aus dem Worte Gottes rausradieren, sondern wir sollen uns unter die Worte Gottes beugen. So, und jetzt möchte ich euch mal ein paar Dinge mitgeben, die der Apostel Paulus, bevor er diesen dritten Vers aus dem 15. Kapitel geschrieben hat, gesagt hat. Also, noch einmal zur Erinnerung, nehmt das mit. Da heißt es, denn vor allem, was ich euch überliefert habe, habe ich empfangen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Was hat denn Paulus vor dem 15. Kapitel alles geschrieben? Da möchte ich euch einmal ein paar Informationen geben. Also wir machen heute Morgen eine Arbeitspredigt, wo auch ein wenig nachgedacht werden sollte und überlegt werden sollte, vielleicht auch mitgeschrieben werden sollte. Und da schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel, es geht um Gemeinde, da schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel in Kapitel 5, schreibt er über Gemeindezucht. Darüber darf man ja heute in vielen Gemeinden gar nicht mehr sprechen und gar nicht mehr lehren. Paulus widmet ein ganzes Kapitel Gemeindezucht. Gemeindezucht ist keine altmodische Sache und aus dem Mittelalter überliefert, sondern Gemeindezucht ist etwas, was Gott der Gemeinde geschenkt hat, damit die Gemeinde ein heiliger Ort ist. Es geht bei Gemeindezucht nicht um Bestrafung, sondern es geht bei der Gemeindezucht um Hilfestellung. Darüber möchte ich aber heute Morgen nicht predigen. Ich bin nicht Pastor dieser Gemeinde. Ich möchte nur sagen, Paulus hat darüber vorher, bevor er zu unserem Vers gekommen ist, hat er über Gemeindezucht gesprochen. Also Gemeindezucht sollten wir im Gemeindeleben nicht ausblenden. Ich weiß, es ist unangenehm. Ich weiß, ich bin selber Pastor. Ich weiß, wie viele Schwierigkeiten das mit sich bringen kann. Aber wenn wir eine gesunde Gemeinde sein wollen, dann heißt das auch, dass wir Gemeindezucht betreiben sollen. Und da geht es nicht um Disziplinieren von Menschen, sondern da geht es darum, dass Sünde in der Gemeinde nicht geduldet werden darf. Amen. Das ist eigentlich der Punkt. Dann in Kapitel 7. Und jetzt, der Apostel Paulus, der hat sich nicht gescheut, unpopuläre Dinge anzusprechen. Und das hat der Geist Gottes damals schon vor über 2000 Jahren gewusst. Es werden Zeiten kommen, da werden die Menschen, die hinter der Kanzel stehen, sich überlegen, werden sie noch das Wort Gottes predigen oder werden sie predigen, so wie die Menschen ihnen in die Ohren jucken. Und deswegen hat der Apostel Paulus durch den Geist Gottes das alles deklariert. So muss das sein, so soll das sein, darüber muss gesprochen werden, darüber muss gelehrt werden. Und da schreibt er in Kapitel 7, da schreibt er über Ehescheidung und Wiederverheiratung. Auch das ist in unseren Tagen oftmals sehr, sehr, sehr aufgeweicht. Und Gott ist nie für Scheidung gewesen. Nie gewesen. Und das ist ein seelsorgerliches Thema. Gott gibt uns aber in seinem Worte diese Anleitung und spricht darüber. Und also der Apostel Paulus, er nimmt das auf, dann spricht er in Kapitel 10 über dieses große Thema der Heiligung. Ja, ihr Lieben, auch Heiligung ist ein wichtiges Thema, von dem die Bibel spricht. Es ist richtig, dass wir durch die Gnade Gottes gerettet werden und dass wir alleine durch den Glauben selig werden. Aber Gott möchte, dass wir wachsen in der Erkenntnis und in der Heiligung. Also nicht nur in der Erkenntnis, oben der Kopf soll schlau werden, sondern Gott möchte, dass wir auch in der Heiligung, in unserem Charakter wachsen und Dinge, die Gott nicht gefallen, dass wir sie ablegen. 11. Kapitel, Bedeutung des Abendmahls. Darüber haben wir schon gesprochen. Abendmahl ist für die Gemeinde ein heiliger Moment. Ein heiliger Moment. Eigentlich ist jeder Gottesdienst ein heiliger Moment. Aber im Abendmahl, da legen wir Wert darauf, einmal innezuhalten und daran zu gedenken, was Christus für uns getan hat. Manchmal ist es wichtig, auch einen Moment zu haben, wo man sich besinnt. Kapitel 12, Geistesgaben, allgemein Geistesgaben, was es alles für Geistesgaben gibt. Übrigens sind Geistesgaben nicht nur die Gaben, die sensationell sind, so wie Heilungsgaben oder Zungenrede. Auch Dienstgaben sind Geistesgaben. Gastfreundschaft, Liebe üben, sind Gaben des Heiligen Geistes, die Gott im Laufe des Lebens mit Gott den Menschen als Geschenke geben kann. Also nicht nur diese Sensationsgaben, Zungenrede, Wundertun, Tote heil aufstehen lassen, Zeichen und Wunder vollbringen. Nicht nur das sind Geistesgaben, sondern die Bibel spricht auch die Gabe in der Gemeinde als Kassierer zu arbeiten, sagt die Bibel, ist eine Geistesgabe. Na? Ist eine Geistesgabe. So, also da wollen wir keine Unterschiede machen. Umgang mit den Gaben des Geistes, Kapitel 14, ein ganzes Kapitel. Und dann im Kapitel 15, da kommt er, der Apostel Paulus, und sagt jetzt hier etwas, was revolutionär ist. Er sagt hier, all das, was ich euch vorher gesagt habe, Gemeindezucht, Ehescheidung, Wiederverheiratung, Leben in der Heiligung, Belehrung über die Bedeutung des Abendmahls, Geistesgabe, über die Liebe im 13. Kapitel, Umgang mit Geistesgaben, all das ist fundamental in der Gemeinde. Und all das muss bedacht und muss gelehrt werden. Aber der Apostel Paulus erbricht jetzt dieses Evangelium runter und sagt, Geschwister, das Wichtigste von allem ist, Christus ist für eure Sünden gestorben. Das ist eine Botschaft, ne? Das ist eine Botschaft. All die anderen Dinge, Die sind fundamental und sie müssen in der Gemeinde gelehrt werden von den Pastoren, die einer Gemeinde vorstehen. Aber Paulus, der so ein studierter Mann war, der die beste theologische Schule durchlaufen hat, er bricht das Evangelium runter und sagt: Geschwister, das Wichtigste ist, du weißt, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn du das weißt, ich sitze heute Morgen hier, ich habe keine Ahnung vom Abendmahl, habe ich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung von Gemeindezucht, ich habe keine Ahnung von Geistesgaben, aber ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Dann bist du ein glückseliger Mann und eine glückselige Frau. Belaste deinen Kopf und dein Herz nicht mit großer Theologie. Das ist wichtig für die, die einer Gemeinde vorstehen. Belaste dein Herz nicht mit der Schwere oder einmal schwer verständlichen Worte vom Apostel Paulus, sondern lerne vom Apostel Paulus und danke Gott, dass deine Sünden vergeben sind. Danke Gott, dass er dich erwählt hat, dass er dich erkauft hat, dass er dich zu deinem Kinde gemacht hat, dass du heute Morgen sagen kannst: Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Schaf seiner Weide. Ich gehöre ihm. Ich darf sagen: Aber lieber Vater. Wenn du all das andere nicht weißt und nicht verstehst, aber dieses Wissen in deinem Herzen hast: Ich habe einen Vater im Himmel, der sorgt für mich, dann bist du der glücklichste Mensch auf Erden. So, und wenn du nichts mitnimmst heute Morgen von diesem Gottesdienst, so denk an diese Worte der Apostel Paulus, der oft so kompliziert ist in seinen Worten und in seinen Schriften. Er bricht das Evangelium runter, sodass jeder es verstehen kann. Und er sagt: Mir sind meine Sünden vergeben. Interessant ist auch, Man muss das Wichtigste auch das Wichtigste sein lassen. Warum war dem Apostel Paulus dieses Runterbrechen jetzt so wichtig? Und dieses Fokussieren auf diese einzige Tatsache: Dir sind deine Sünden vergeben. Warum war dem Apostel Paulus das so wichtig? Im 1. Korinther 2, da lesen wir einen wunderbaren Vers. Da heißt es, und das ist wirklich interessant und das bedenkt wirklich auch heute Morgen und auch wenn ihr zu Hause mal über diesen Text nachdenkt, da heißt es: Denn ich habe mich entschieden, nichts anderes unter euch zu wissen, als alleine Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das heißt, Paulus ist da auch intellektuell aktiv gewesen. Und wir müssen immer wieder auch die Biografie vom Apostel Paulus bedenken. Paulus war ein hochstudierter Mann. Er kannte das Gesetz und die Lehren des Alten Testamentes in- und auswendig. Er hat den besten Professor seiner Zeit gehabt. Und er sagt hier: Ich habe so viel studiert, ich habe so viel Wissen im Kopf und ich kann Theologie gut erklären. Aber auch hier bricht er es runter und sagt: Geschwister, hört mal zu, obwohl ich so viel weiß, ich habe mich entschieden, nichts anderes mehr zu wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Es gibt so viele Menschen, die rühmen sich ihres Wissens. Es gibt so viele Menschen, die rühmen sich ihres Studiums und ihrer Fakultäten und ihrer Bildung. Hat Paulus nie gemacht. Paulus hat nie sein Studium in den Vordergrund gestellt, sondern Paulus hat sich entschieden: Ich weiß Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft, die wir lernen können. Na, es geht nicht um unser Studium und unser Kopfwissen. Es geht nicht um theologische Erkenntnis, sondern es geht darum, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Weißt du um seine Vergebung? Weißt du um seine Liebe? Weißt du um seine Barmherzigkeit? Kennst du seine Gerechtigkeit? Kennst du die Zorn Gottes? Kennst du Jesus? Darum geht es. Ich möchte nichts anderes wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist das eine. Ich möchte nichts anderes wissen. Ich habe mich dafür entschieden. Ihr Lieben, wenn ihr heute Morgen nach Hause geht und ich sage, ich entscheide mich heute Morgen ganz neu, ich möchte Jesus, dich möchte ich neu begreifen, dich möchte ich erkennen. Paulus hat das einmal gesagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er hat das nicht umgedreht, er hat nicht gesagt, ich möchte die Kraft der Auferstehung erleben und dann erst Jesus. Sondern er hat gesagt, ich möchte erst Jesus erleben. Erst Jesus. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist mein Fokus. Jesus ist mein Objektiv. Ich möchte Jesus erkennen. Und wenn ich Jesus erkannt habe, dann weiß ich auch, ich werde auch Dinge erleben, die außer meines Vermögens sind. Ich werde auch die Kraft dieser Auferstehung erleben. Aber nicht umgekehrt. So, dann heißt es weiter, ich habe mich entschieden, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Interessant ist auch, dass der Apostel Paulus sagt, denn ich habe mich entschieden, nichts anderes unter euch zu wissen als alleine Jesus Christus, den Gekreuzigten. Gekreuzigt werden ist nicht unbedingt ein Aushängezeichen und ein Aushängeschild. Sondern gekreuzigt wurden damals Menschen, die Verbrecher waren, die geächtet waren, die verachtet waren, die etwas auf dem Kerbholz hatten, die etwas getan haben, was mit dem Gesetz nicht vereinbar gewesen ist. Und Paulus, er sagt hier, ich möchte an den denken, der gekreuzigt ist. Warum war dem Paulus das so wichtig? Bitte? Ich möchte an Jesus denken, der gekreuzigt war. Ihr Lieben, denkt darüber nach. Ihr habt hier hinten ein Kreuz hängen. Es gibt ja heutzutage auch Gemeinden, da findet man kein Kreuz mehr, aber ihr habt da noch eins. Warum sagt der Apostel Paulus, ich möchte denken an Jesus Christus, den Gekreuzigten? Es gibt heute viele Menschen, die nennen sich, sie meinen, sie seien Erwählte, sie seien so kleine Salvadores, ne, so kleine Götter, die auf diese Welt umherlaufen. Sie meinen, sie haben die Wahrheit alleine für sich gepachtet. Es gibt viele Götter auf dieser Welt, wirklich. So ist es. Es gibt viele Götter auf dieser Welt, die sich selbst den Namen gegeben haben. Aber von Jesus heißt es, es wurde ihm ein Name gegeben. Versteht ihr? Es wurde ihm der Name gegeben, Jesus, der Retter der Menschheit. Das andere ist, Paulus, er wollte damit sagen, er denkt an Jesus, der gekreuzigt ist, nicht aus einer Mentalität heraus, sondern er wusste, wenn Jesus Christus nicht gestorben wäre, wenn Jesus Christus nicht am Kreuz hingen würde und nicht geblutet hätte, dann bräuchte ich nicht zum Gottesdienst gehen. Dann bräuchte ich auch nicht beten. Dann wäre unser Gottesdienst, so sagt uns der Apostel Paulus, umsonst gewesen. Dann könnten wir beten, dann könnten wir schreien. Kein Mensch auf dieser Welt würde Erlösung finden. Und deswegen sagt er, ich denke an Jesus. Er ist gestorben für meine Sünden. Er ist gestorben für meine Übertretungen. Er ist gestorben für all den Mist und all den Dreck, den ich gebucht habe in meinem Leben. Er ist dafür gestorben. Die Bibel sagt, er wurde ein Mann der Schmerzen. Er war verachtet und keiner konnte ihn anschauen. Lest einmal nach Jesaja 53. Für wahr, er lud auf sich all unsere Schmerzen, all unsere Sünden. Und Paulus sagt, daran möchte ich gedenken. Wenn du morgens mal aufstehst, denke doch mal wie Paulus darüber nach. Schau doch mal einmal am Kreuz und denk darüber nach, wer dieses Kreuz nicht wäre. Wenn es dieses Kreuz nicht gegeben hätte vor 2000 Jahren dort auf Golgatha, was wäre aus deinem Leben geworden? Du würdest unversöhnt in die Ewigkeit gehen. Du würdest unversöhnt mit Gott für ewig getrennt sein. Weiter heißt es vom Apostel Paulus, 1. Korinther 1, Vers 23, da heißt es, wir predigen Jesus als den Gekreuzigten, für den Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Wir predigen Jesus Christus, den Gekreuzigten. Bei all dem, was Paulus hier sagt, immer ist Christus das Zentrum seiner Verkündigung. Immer. Christus ist das A und O, der Anfänger und Vollender. Alles andere dreht sich um Jesus herum. Nicht Jesus dreht sich um alles andere herum, versteht ihr? Sondern Jesus ist das Zentrum. Paulus hat nicht gesagt, ich predige Wunder oder ich predige, wie sagt man das hier in Deutschland, Übernatürliches. Na, wie man das heutzutage auf vielen Plakaten sieht, Einladung zu Heilungsgottesdiensten und vieles andere mehr. Paulus nicht. Paulus hat nicht eingeladen zu Massenheilung. Hat Paulus nicht gemacht. Paulus sagt, ich predige Jesus Christus. Ich predige Jesus Christus. Christus, die Botschaft, die ist zentral. Also wenn ihr Einladung macht für Gemeindewachstum, dann macht nicht Einladung mit irgendwelchen Versprechungen, Gott wird Wunder und Zeichen tun, sondern schreibt, wir predigen hier in unserer Gemeinde, wir predigen Jesus Christus, der gekreuzigt ist. Wir predigen Jesus Christus, der am Kreuze hing, der die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat, der gesagt hat, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich predige Jesus, von dem in der Bibel steht, er wird wiederkommen. Wir predigen Jesus Christus. Und wenn du diese Botschaft von Jesus Christus predigst und weitergibst, dann wirst du merken, diese Botschaft, die wird die Menschen und die Herzen der Menschen verändern. Denn die Bibel sagt uns, das Wort Gottes, wenn es dann gepredigt wird, wo Jesus im Zentrum steht, es wird nicht leer zurückkommen. Niemals, sondern es wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Und wozu hat Gott das Wort ausgesandt? Um die Menschen von ihrer Sünde zu überführen. Das ist das, was wir am Anfang gelesen haben. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ich habe das so oft erlebt, auch in den Gottesdiensten in Südamerika, dass ich das Evangelium gepredigt habe und Menschen mir nach dem Gottesdienst dann gesagt haben, weißt du, Gerhard, als du gepredigt hast über das Wort Gottes, da ist etwas in meinem Herzen passiert. Ich habe das nicht gewollt, ich habe das nicht gesucht. Ich bin in den Gottesdienst gekommen, ich wollte eine schöne Predigt hören, ich wollte eine schöne Stunde haben mit den Angehörigen und Verwandten und wie auch immer. Aber Gerhard, als du da gepredigt hast, da passierte etwas in meinem Herzen und ich erkannte auf einmal, du, Gerhard, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Das tut der Geist Gottes. Das tut der Geist Gottes. Und es kann auch sein, dass auch heute Morgen, während du das Wort Gottes hörst, dass Gott seinen Finger auf Wunden in deinem Leben legt, gerade so von dem, was wir gelesen haben, Heilung, Heiligung, Umgang mit Geistesgaben, viele Dinge, dass Gott seinen Finger gerade bei dir da jetzt irgendwo reinlegt. Du, dann möchte ich dir sagen, dann mach nicht zu, sondern erlaube es Gott. Hab den Mut, Gott auch in deinem Leben wirken zu lassen. Gott sandte sein Wort. Ich möchte weitergehen und überspringe jetzt einen Punkt wegen der Zeit. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Wir neigen ja sehr oft dazu, dass wir Menschen, mit denen wir zusammenleben, auch in der Gemeinde, verurteilen und beurteilen und nach seiner Herkunft und seiner Vergangenheit beurteilen. Wisst ihr, dass das ein großes Problem ist, auch im Leben einer Gemeinschaft? Wenn man Menschen beurteilt nach dem, was gewesen ist. Wir haben als Kinder Gottes und im Gemeindeleben eine große Verheißung. Und diese Verheißung, die möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Jeder, der zu Christus kommt, oder besser gesagt, jeder, der von Christus zu sich gezogen wird, von dem heißt es, wenn er zu den bei Christus angekommen ist, dann wird Christus unsere Sünden vergeben. Und wir haben das vorhin auch mit einem Gebet gehört, dann wird das so sein, als wenn es nie gewesen ist. Es gibt, jeder, der am Computer arbeitet, der weiß, es gibt dort eine Taste und das Reset. Da kann man raufdrücken. Und wenn du da raufdrückst, dann ist alles gelöscht. Na, und wenn du heute zu Gott kommst, zu Jesus kommst, als Ungläubiger jetzt mal ein Beispiel, und du bekennst dem Herrn deine Sünden und sagst, Gott, vergib mir meine Sünden, dann drückt Gott auf diese Taste, Reset. Und dann sagt uns die Bibel, dann ist das Alte vorbei. Siehe, es ist Neues geworden. Dein Programm, dein privates Windows-Programm oder Betriebssystem deines Herzens wird neu geladen. Versteht ihr? Das Alte ist vorbei. Das alte Programm, was gespult worden ist, was geladen worden ist. Wir sind allzumal Sünder, sagt uns die Bibel. Da ist keiner, der Gutes tut. Wir sind alle schuldig vor Gott. Wir kommen zu Gott. Gott drückt auf Reset und dann heißt es auch von dem Augenblick, wir sind nicht ein neues Programm, sondern wir sind eine neue Kreatur. Amen. Amen. Ihr Lieben, das ist ein großes Wunder. Das kann ich euch auch theologisch nicht erklären, wie das funktioniert. Aber es funktioniert in dem Sinne, dass man das erleben kann. Ich weiß, es gibt eine Stunde in meinem Leben, da hat Gott diesen Knopf gedrückt. Siehe, dir sind deine Sünden vergeben. Das Alte ist vorbei. Römer 3, Vers 23, da sagt die Bibel ganz klar, denn es ist hier kein Unterschied. Kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangels des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Wir sind alle gleich. Der eine Unterschied ist nur, da sind Sünder, die haben niemals die Erfahrung gemacht, Gott hat Reset gedrückt. Und da sind Sünder, die sind in Christus eine neue Kreatur. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja Gerhard, das ist ja alles schön und gut. Und da steht ja auch alles so in der Bibel drin. Aber was ist jetzt mit den Sünden, die zwar vergangen sind? Da hat Gott Reset gedrückt. Aber was ist mit den Sünden, die ich heute tue? Oder mit meinen Sünden, die ich vielleicht morgen tue? Wird Gott da immer wieder Reset drücken? Wisst ihr, das ist ein großes Geheimnis. Das ist ein großes Geheimnis, wenn Kinder Gottes sündigen, dann sind diese Sünden in Christus schon gerichtet worden. Versteht ihr das? Wir sind nicht vollkommen, aber wir haben Christus zum Fürsprecher. Von dem Augenblick, es muss dieser Tag kommen, wo Gott einmal Reset drückt. Und von dem Tag an sind wir Kinder Gottes. Von dem Tag an sind wir Schafe seiner Weide. Wir sind immer noch ungehorsam, wir sündigen immer noch weiter, aber es gibt einen großen Unterschied. Von dem Tag an können wir auch noch sündigen, können wir auch noch fallen, Aber dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Und er sagt, ich habe für seine Sünden bezahlt. Wir können ganz entspannt leben. Ganz entspannt leben. Und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass wir am Ende unvollkommen in den Himmel gehen. Natürlich müssen wir uns anstrengen. Wir müssen in der Heiligung wachsen. Aber wer von euch wird eines Tages sagen können, wenn ich von Gott abgerufen werde, ich habe nie wieder gesündigt? Wer wird das sagen können? Wer wird das sagen können?
Nur ein Lügner. Nur ein Lügner.
Und wenn du schon lügst, dann hast du schon gesündigt. Schon dann bist du schon nicht mehr fertig für den Himmel. Also es ist doch die große Gnade Gottes. Amen. Es ist die große Gnade Gottes, die wir erleben dürfen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und wenn du das glaubst in deinem Herzen, so wie der Apostel Paulus, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben, dann ist das ein Fakt. Dann ist das kein Wunschdenken, sondern dann ist das eine Tatsache. Christus, ich habe heute gelogen, aber du bist für meine Sünden gestorben. Christus, ich habe heute wieder schlechte Worte gesagt, aber du bist für meine schlechten Worte gestorben. Christus, ich weiß, ich habe heute Schwachheiten, jawohl, auch das ist wahr, aber du bist auch für meine Krankheiten gestorben. Und genauso, und das ist manchmal ein großer Denkfehler, genauso wie wir nach der Bekehrung immer noch sündigen und nicht vollkommen sind, genauso ist es auch physisch in unserem Leben. Auch wenn wir bekehrt sind und Kinder Gottes sind, können wir krank werden. Auch wenn wir Kinder Gottes sind, können wir mit Krankheiten und Leiden konfrontiert sein, die uns überhaupt nicht gefallen. So wie wir als Menschen hier physisch auf dieser Welt sind, werden wir niemals den Status der Vollkommenheit sowohl geistlich als auch physisch erreichen. Wir werden immer Sünder sein und wir leben immer in einer Welt, die von Sünde geprägt ist, die mit Sünde belastet ist. Und wir werden als Kinder Gottes auch immer auch wieder krank werden können. Wenn das nicht so wäre, dann würde Christus nicht sagen, es wird ein Tag kommen, da wird es kein Leid mehr geben. Der Tag wird erst kommen. Aber solange wir auf dieser Welt sind, haben wir Schmerzen. Haben wir Anfechtung? Können wir auch an unseren Krankheiten sterben? Können wir auch Depression bekommen? Auch Depression ist keine Sache des Teufels, die er den Menschen schenkt. Sondern Depression kann auch eine ganz natürlich physische Krankheit sein. Gott kann aber davon heilen und wir sollen uns diese Hoffnung nicht nehmen lassen. Aber wenn Gott das nicht tut, dann zweifle niemals an seiner Gnade und an seiner Barmherzigkeit. Denn Gott weiß, was gut ist in deinem Leben. Und ich kenne viele Menschen, bei denen hat Gott bis ans Lebensende die Depression nicht genommen. Hätte Gott das genommen, wären sie wahrscheinlich nicht so zum Segen gewesen, wie sie waren. Alle Dinge, aber dann komme ich jetzt auch wirklich zum Schluss. Ich habe noch 8 Zettel, aber das mache ich heute nicht mehr. Ich möchte euch auch nicht langweilen, aber ihr Lieben, wisst ihr was? Ich möchte euch auch wirklich als Ermutigung mitgeben, alles, was in eurem Leben geschieht als Kinder Gottes, wenn es diesen Takt des Gesetzes gegeben ist, alles, was geschieht in eurem Leben, muss euch irgendwie zum Besten dienen. Das verstehe, wer will. Verstehe, wer will, ich kann das nicht erklären. Gott hat das so gesagt in seine Worte. Jo. Also ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen als Gemeinde. Bleibt dem Herrn treu, dient ihm. Zerbrecht euch nicht den Kopf über große Theologie, sondern denkt an Jesus Christus. Er ist das Zentrum eures Lebens. Und sollten wir uns auf dieser Welt nicht mehr wiedersehen, der Himmel wartet auf uns. Gott segne euch.
Ja, vielen Dank, lieber Gerhard, für deine schöne und wichtige Predigt. Wenn man dann schon so 50 Jahre unterwegs ist mit dem Herrn, ich habe das ja glücklicherweise geschafft, dann hat man ja manches erlebt und gehört und erfahren. In deiner Predigt habe ich mich erinnert an eine Frau, die kam zum Pastor und sagte, ich muss Buße tun, ich muss meine Sünden bekennen. Und dann hat sie ihre Sünden bekannt und dann hat sie mit dem Pastor gebetet. Und der Pastor sprach ihr dann zu, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, und sie ging nach Hause. Am nächsten Tag fällt ihr aber ein, ich habe ja vergessen, eine Sünde zu bekennen. Und dann faltet sie die Hände und sagt, lieber Herr Jesus, ich muss dich nochmal wegen gestern sprechen. Und im selben Moment kommt ein Impuls vom Heiligen Geist in ihr Herz, der ihr sagt innerlich, was war denn gestern? Ich kann mich nicht erinnern. So ist das nämlich. Ja. Damit wollte ich nicht deine Predigt ergänzen. Das mache ich normalerweise sowieso nie. Der Herr segne uns. Wenn noch jemand ganz wichtig ein Zeugnis...
Ich kann noch mal ganz kurz was dazu sagen. Das, was heute gepredigt hat, habe ich erlebt. Ich war ein großer Sünder, habe viel Scheiße durchgemacht. Und habe auch viel Leid müssen, auch was Krankheit betrifft und so. Und ich bin vor 4 Jahren zu Gerhard gegangen in der Eiche, da hat er in der Gabegemeinde hat er gepredigt. Und dann habe ich ihm gesagt, mir geht es richtig, richtig schlecht, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig von der Schicht, ich kann nicht mehr hören, ich bin taub. Mein Leben ist Chaos zur Zeit. Und ich werde es nicht vergessen, dann hat er mich im Arm genommen, wie ein Papa, das war echt total der Hammer. Und dann hat er für mich gebetet und dann hat er gesagt, Ingo, es wird alles gut zu seiner Zeit. Gott wird mit dir sein. Na, Gott macht nicht so, er macht das alles, wenn es soweit ist. Und ich stehe hier und kann wirklich bezeugen, dass Gott wirklich neu gemacht hat. Ich kann wieder hören, die meisten wissen es ja, ich habe ja Implantate. Und auch so hat Gott ganz viel in meinem Leben getan. Und das ist nun kurz jetzt. Na, und ich kann das nur bestätigen. Und Jesus ist für mich eins und alles. Und weil ich so viel erlebt habe, auch mit ihm, und immer wieder erlebe, dass Gott keine Fehler macht. Er ist immer da, egal was passiert. Und er lässt uns nie hängen. Und er dreht auch nicht den Fuß drauf noch, sondern er gibt uns die Hand und hebt uns immer wieder auf. Und ich gebe Ihnen alle Ehre und danke auch für euch und auch immer für die Gebete. Und das ist wichtig, dass wir einander einstehen im Gebet, dass wir einander da sind und dass wir uns gegenseitig ermutigen. Gott ist gut. Loben und Dank.
Amen. Ich bin Silvia Dickerhoff, falls mich noch jemand kennt. Und ich weiß nicht, so besser? Mein Name ist Silvia Dickerhoff und ich wollte eigentlich das nur bestätigen, was mein Vorredner gesagt hat. Ich also war vor 30 Jahren sehr schwer krank und meine Ehe zerbrochen dadurch und einige wissen auch mein Zeugnis. Ja, und durch reinen Zufall, ich wollte eigentlich zu den Zeugen Jehovas, bin ich aber irgendwie ganz woanders in der Gemeinde gelandet und damit fing mein neues Leben an. Ich wurde gesund. Ich konnte auch meinen Familienangehörigen vergeben und habe meine Eltern 8 Jahre gepflegt. Und Gott hat mich von Krebs geheilt und hat mir auch die Kraft gegeben, in dieser Zeit, wo ich erkrankt war an Krebs, auch meine Eltern pflegen zu können. Also ich wollte nur mal sagen, wenn man wirklich sein Leben Jesus übergibt, man bekommt Hilfe von oben. Und ich habe viele Situationen erlebt, wo er mich in Notsituationen einfach nicht alleine gelassen hat. Er war einfach immer da und wenn ich ihm Hilfe anbot, tat sich am nächsten Tag eine Lösung auf. Und dafür wollte ich mal Danke sagen. Danke, Jesus.
Lasst euch nicht an dem Kind stören. Kinder sind eine Gabe Gottes, die sind zum Genießen da. Wir stehen auf, soweit es möglich ist, und beten zusammen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Ja, weil wir wissen, dass der Segen von unserem Herrn kommt, möchte ich die Worte des Herrn sprechen. Und der Friede Christi, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Er leite eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.